Ja, wie so angekündigt, wollen wir den Morgen Apostelgeschichte 3 lesen und anschauen, wo der gelähmte Bettler nach 40 Jahren geheilt worden ist. Kannst du es aufschalten? Es ist ja interessant, wie der Apostel, man kann feststellen, dass durch Gottes Eingreifen, aber auch dann durch klare Predigten, die Leute zum Glauben gefunden haben. Die Apostel haben wirklich klare Worte ans Volk gerichtet. Und Gott hat immer wieder durch Wunder, durch Heilige, sogar durch Totenauferstehung, hat er eingegriffen. Hankerum hat er auch wieder richtend eingegriffen. Apostelgeschichte 5, wo Heuchelei und Schummelei ist aufgekommen von Ananias und Sapphira. Sie sind tot umgefallen. Alles plötzlich das Eingreifen Gottes. Und es heisst, grosse Ehrfurcht habe die Gemeinde ergriffen. Sie sind vor dem heiligen Gott gestanden. Und weiter haben sich eine ganze Reihe Leute bekehrt. Im Apostelgeschichte 2 wird uns gezeigt, wie dort am Pfingsten bei der einfachen Predigt von Petrus, er hat keine grosse Theologie abgehandelt, 3000 Menschen auf der Stelle sind zum Glauben gekommen und haben begriffen, dass Jesus zum neuen Leben führen will. Sie sind vom Tod zum neuen Leben durchgebrochen. Und jetzt hier, ein Zeitchen später, geschieht das Wunder, die Heilung an dem Gelähmten bei der Pforte vom Tempel, wo die Schöne heisst. Und Gott hat sich da wieder neu proklamiert. Die Leute waren tief beeindruckt gewesen. Und Petrus lenkt ihren Blick sofort wirklich auf Gott aus. Er will nicht als der Star dastehen, sondern er hat wirklich der Menge, die ist beeindruckt war, eine tiefe evangelistische Predigt weitergegeben. Er hat auch klare Worte zu ihnen gesprochen. Er hat ihnen konkret gesagt, wie ihr entfremdeter Zustand ist. In Vers 14 steht, ihr aber verleugnet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man den Mörder schenkte. Auch durch die klare Predigt sind wieder viele Leute zum Glauben gekommen. Im Kapitel 4 lesen wir dann, dass alleine nur die Männer 5000 Leute waren. Frauen, Kinder, wie es in der damaligen Kultur ist üblich war, sie nicht mit eingerechnet. Also die Gemeinde hat eigentlich in kurzer Zeit aus einigen tausend Leuten aus einem rechten Faktor in Jerusalem bestanden. Gott hat wunderbar gewirkt. Und nun schauen wir mal, wie es uns in Apostelgeschichte 3 dargestellt wird, die Heilung vom Gelähmten. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt vom Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die im Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie den Tempel hineingingen wollten, bat er um Almosen. Petrus aber blickte ihn an und Johannes und sprach zu ihm, siehe uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er von ihnen etwas empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und er sah sie an, alles Volk umgeben und lobten Gott. Sie erkannten ihn auch, dass er der war, der vom schönen Tor des Tempels gesessen und Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihnen hier widerfahren war. Als sie aber er sich zu Petrus hielt, lief alles Volk bei ihm zusammen in der Halle, die da heißt Salomo, und sie wunderten sich sehr. Wir können für uns heute auch aus der Begebenheit, die wir hier in Apostelgeschichte 3 lesen, verschiedene Grundsätze herausnehmen. Erstens einmal bedeutet der arme, lahme Bettler für uns, er ist ein Bild für uns als Sünder, wo in der Trennung zu Gott lebt. Es heisst in Vers 2, dass er lahm von Mutterleibe an war. Also er hat gar nie etwas anders gekannt. Er ist durch eine Geburtsschade schon immer gelähmt gewesen. Und wie es später im Apostelgeschichte 4 heisst, er war das schon 40 Jahre alt und ist jeden Tag dort eine Tempeltür gedreht worden. Das war für ihn nicht einfach. Man hat dort in Jerusalem und überhaupt im Land noch keine soziale Heim kennt. Und kennt man die Fall nicht kennt, und Spitex war auch ein Fremdwort. Die soziale Hilfe waren die Almosen, die die Leute aus gutem Willen ihm gegeben haben, um die grösste Not zu lindern. Und die Gegensätze, gerade als er der gebettelt hat, waren eigentlich enorm. Auf der einen Seite war der wunderbare Prachtbau, wo zu den sieben Weltwunder gehört hat, der Tempel in Jerusalem. Er war sogar an der Tür, die die Schöne geheißen hat. Und er ist in einem erbärmlichen Zustand. Vollständig gelähmt, keine Schule, keine Bildung, keine soziale Hilfe. Er muss da an der Tür sein Leben fristen. Er ist ein richtiges Bild für einen Sünder, der ohne Gott ist. Paulus beschreibt das in unserer Autobiografie in Römer 3. Könnt ihr dort nachlesen, was der Mensch ohne Gott ist. Und wir werden das wieder vom Donnerstag an hören. Er ist eigentlich wie ein unheilbarer Kranker. Er kann sich nicht verändern. Er kann nichts machen. Er ist auf das Betteln angewiesen und muss einen Tag um einen anderen fristen und lebt von der Almosen auch von der Welt, um irgendwie über die Runde zu kommen. Es heisst in einem alten Sprichwort, der Teufel verspricht viel, gibt weniger, gibt doch etwas immer wieder für lustig zu machen und nimmt schlussendlich alles. Das ist eigentlich das Leben vom Mensch ohne Gott. Der Sünder erlebt außerhalb vom Reichtum Gottes. Bettelarm, krank, er kann sich nicht helfen. Und die verschiedenen Almosen, die man bekommt, das sind so ein bisschen die Freude dieser Welt, die zerrinnen wie Sand in den Fingern, wo einfach keinen Bestand hat. Wir sind so auf die Almosen angewiesen. Und das Alte Testament beschreibt ja den Mensch ohne Gott wie einen schwer Kranken, über und über voll von Geschwür. Und Jesus sagt von sich selber, er sei der Arzt, der jetzt kommt und gekommen ist, um die Kranken wirklich gesund zu machen. um ihm neues Leben zu schenken. Eine neue Perspektive, ein neues Leben. Und dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, der kommt er und bringt Hoffnung. Also der Bettler, ein Bild für den armen Sünder, der ohne Gott lebt. Und dann kommt der grosse Moment, wo man kann als der Kairos Gottes benennen. Der Gnadenmoment Gottes. Kairos ist ein Wort aus dem Griechischen für das Wort, das wir haben im deutschen Zeit. Und da haben wir zwei griechische Worte. Das eine ist Chronos. Davon ist nach einer Chronologie abgeleitet worden, die wir in der Umgangssprache auch kennen. Das ist eigentlich die längere laufende Zeit. Die 40 Jahre, wo der Bettler hat erlebt im Stadium der Hilflosigkeit, das war Chronos. Einfach eine Zeit, die immer wieder ohne Veränderung ist weitergegangen. Und dann kommt der Moment, wo der Gottes Hilfe erlebt hat, das ist der Kairos. Der günstige Moment, wo Gott eingegriffen hat. Er war schon stadtbekannt. Er hat dort seit 40 Jahren gebettelt. Und ich bin überzeugt, dass Jesus, der auch regelmässig in den Tempel gegangen ist, den Bettler gesehen hat. Aber irgendwie, obwohl Jesus viele geheilt hat, hat er den Bettler nicht geheilt. Auch um den Tempel herum waren viele Bettler. Und wir lesen von nichts, dass sie geheilt wurden, obwohl Jesus ist immer dort vorbeigegangen. Und die Apostel heisst ja, dass sie wieder zur Gebetszeit am Nachmittag um 3, das ist die 9. Stunde, wie sie aufgeführt wird, wird aufgeführt. Und sie haben den Bettler sicher x-mal gesehen und gehört. Und es war nicht der Moment Gottes gewesen. Und da kommt jetzt der Gnadenmoment Gottes, wo Petrus merkt, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo Gott eingreift, wo Gott will handeln, wo Gott will reden. Und wie können wir das verstehen, wenn wir müssen auf die unterschiedlichen Verhaltungen? Aber er war einer von vielen Bettlern dort um den Tempel. Warum sind denn nicht alle geheilt worden? Da stehen wir immer wieder vor offene Frage. Und ich denke, wir kommen zu dem, was Paulus in Römer 11 am Schluss sagt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre von Ewigkeit an. Ja, warum hat Gott an diesem bestimmten Nachmittag gehandelt? Nicht vorher, nicht nachher. Warum bei dem einen Bettler und bei den anderen nicht? Warum ist das nicht schon bei Jesus geschehen? Das sind offene Fragen, wo wir müssen vor Gott sagen, du bist heilig, du weißt, wenn die Gnade Momente Gottes da ist. Ich frage mich immer wieder, wenn ich von Erweckungsgebiet lese auf der Welt, wo man sieht, wo ein Hunger da ist nach dem Evangelium von Jesus Christus, wo der Mensch vom Tod zum Leben da ist. Und hier bei uns in Westeuropa so eine Sattheit, dann müssen wir sagen, es ist Gottes autoritives, souveränes Handeln, dass er am einen Ort der Erweckung schenkt, am anderen Ort ist die Verstockung da. Dem einen erlebt schöne Momente, schöne Eingreifen Gottes. Andere die auch mit Gott leben, erleben wieder schwierig das Leben, wir jetzt gerade im Bund FEG, den Sommer, hat der Prediger von Hochdorf bei Luzern einen schlimmen Velounfall gehabt und ist jetzt querschnittgelähmt. Im Rollstuhl ist auf der Paraplegie in Nottwil zur Rehabilitation. Ist ein furchtbarer Schlag. Wer kann das schon erklären? Wer kann das darlegen, warum das Gott zugelassen hat, dass er nicht einfach einen angebrochen hat, sondern dass er den schlimmen Rückenunfall gemacht hat. Oder vor 14 Tagen haben wir den 31-jährigen Prediger, danke, von Hengard bei Winterthur beerdigt. Er hat geholfen beim Einrichten von einem Open-Air-Konzertfestival im Wieland dort und ist abgestürzt und hat eine Kopfverletzung gemacht und ist auf der Stelle da gewesen. 31-jährig, seit 2 Jahren geheiratet und Gott lässt das zu. Das können wir nicht beantworten. Da können wir nur ehrfurchtsvoll vor Gott stehen. Und andere Orte dürfen von Bewahrung erleben, dürfen von wunderbarem Eingreifen Gottes erleben. Beides steht in Gottes Hand. Ja, wir leben das schon eigentlich von Anfang an in der Apostelgeschichte. Wir leben nicht nur Jesus, hat viele Wunder da, auch die Apostel, sie haben Heilige gemacht, sogar im Apostelgeschichte wird auch von Totenauferstehungen aufgeführt und sie das alles erlebt. Und zur gleichen Zeit ist der hochbeliebte Apostel Jakobus, der Gemeindeältest von Jerusalem, ist enthauptet worden, um die Juden zufriedenzustellen. Hankerum hat Petrus wieder eine wunderbare Befreiung aus dem Gefängnis erlebt, wo alle nochmal gestaunt haben, dass so etwas passiert, dass sich die Gefängnistore trotz strengster Bewachung einfach geöffnet haben. Beides ist passiert. Der arme Bettler, er erlebt Auferstehung, er erlebt Neuwerden ganzheitlich in seinem Leben. Hankerum nur bei Heuchelei und Schummelei von Ananias und Sapphiras in Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass sie auf der Stelle tot umgekehrt sind. Haben nicht einmal mehr Bußzeit gehabt. Sie sind wirklich an offener Stelle gerichtet worden. Ein Ausleger schreibt, das ist wahrscheinlich auch das Handeln Gottes gewesen. Er hat so konkret gehandelt, in der Gründungszeit der Gemeinde in Jerusalem nach Pfingsten, dass er wirklich keine Abweichung geduldet hat. Er hat auf der anderen Seite wunderbar eingegriffen und er konnte auch Gericht vollziehen. Und wir müssen immer wieder den Stellenwert sehen. Jesus selber sagt, wo viele Kranke geheilt hat, es ist besser, dass du zum ewigen Leben lahm eingehst oder als Krüppel, als gesund in die Hölle. Dort zeigt er auch, auch wenn du körperliche Heilung erlebst, aber Gott nicht erfährst und Gott nicht erlebst, dann bringt dir das nichts für die Ewigkeit. Und er ruft sich immer wieder auf die Leute, die wirklich da stehen. Wir sehen Gottes Handeln in Tat und Wort. Hier kommt das grosse Angebot Gottes, das neue Leben, nicht nur von Almosenleben, von einem Tag sich zum anderen überretten, sondern in der ganzen Fülle Gottes Leben. Wir lesen ja im Vers 6, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, Er konnte nichts Materielles diesem Mann liefern. Er konnte ihn nicht irgendwie mit einer grossen Geldspende ein paar Tage Ferien leisten, sondern was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, stehe auf. Das war Vollmacht, die Petrus hatte, wie es der Ueli auch gesagt hat, eben nicht wie die Pharisäer. Natürliche Hilfe, ein bisschen soziale Hilfe, die heute ja so aktuell ist, hilft dem Grundproblem nicht. Es muss immer tiefer gehen. Es muss eine deutliche, innere, erste Lebenswende geben, wo der Mensch vom geistlichen Tod zum Leben in Christus durchdringt. Es braucht nicht einfach lebensverlängernde Massnahmen, sondern es braucht Hilfe Gottes für das eigentliche Leben. Und seit Pfingsten haben die Apostel und Gemeinde die Vollmacht gehabt. Es heisst im Vers 7, dass Petrus ihn bei der rechten Hand ergriff und den Lahmen aufrichtete, und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Petrus hat sich hier ganz dem Lahmen zugewendet. Er hat das nicht einfach so mit links gemacht, machen wir halt hier wieder einen gesund, sondern er hat sich ihm zugewendet. Er hat ihn bei der Hand genommen, er hat ihn aufgerichtet. Er hat wirklich etwas da, wirklich Aktion gezeigt. Und dann hat Gott eingegriffen und hat das Wunder an diesem Lama gemacht. Es sagt das Sprichwort, wir müssen tun, was wir können, und dann wird Gott tun, was wir nicht können. Wir haben schon mal gesagt, es hat immer wieder in geistlichen Sachen 100% Wahrheit. 200%, 100% ist es richtig und wichtig, dass wir unseren Beitrag leisten. Und 100% muss von Gottes Seite her der Durchbruch kommen. Und das ist auch so für jetzt für die Evangelisation. Wir müssen gute Werbung machen. Wir haben einen Marktstand gemacht, einen Merit oben, und haben viele Einladungen verteilt. Vielen Dank für alle, die dort so freudig angepackt und wirklich den Stand gemacht. Das war eine ganz gute Sache. Wir sind wieder auch mal in Altstädten präsent gewesen. Und wir brauchen auch wirklich jetzt für die nächste Woche euch als Helfer. Wir wollen ja als Gemeinde gute Gastgeber sein. Wir haben es gehört, die Liste für einen Büchertisch, die Liste für einen Parkdienst ist auch da. Und Lisbeth braucht noch Helfer für die Cafeteria, dass wir die Leute so versorgen können. Meldet euch doch auch bei der Lisbeth. Danke für euer Mitmachen. Aber bei allem Einsatz müssen wir sehen, wie Gott nicht das Herz auftut. Auch die klarste Botschaft nützt nichts vom Beat Abri, wenn ich Gott sehe. Es kann niemand zum Sohn kommen, ohne es ziehe ihn der Vater, sagt Jesus selber. Ja, das ist wahr. Wenn Gott nicht sieht, wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht das Wunder tut, was wollen wir da machen, dann ist unser Bemühen daneben. Und dort, wo Gott eingreift, wo Gott da übernatürlich Wunder tut, dann ist es wichtig, dass wir ihm wirklich der geben. Das Volk hat der Petrus angestaunet. Denkt, was ist das für ein Kerl? Sättige Sachen tut er. Und er hat das nicht ausgenutzt und gefunden, jetzt kann ich ein bisschen sündeln, was da passiert ist. Er hat es sofort auf Gott hergewiesen. Er hat kein Buch geschrieben, er hat kein Fernsehinterview gegeben von der Heilung. Er hat nachher noch keine Heiligschule gegründet, für das weiterzumachen, sondern er hat das Volk genommen und gesagt, schaut zu Gott, schaut auf ihn, und hat wieder eine eindringliche, längere Predigt und Botschaft gehabt. Und so sind wir beim vierten Punkt, Soli Deo Gloria, latinisch auf Deutsch, Gott allein die Ehre. Bach hat ja das über jedem Text, den er komponiert hat, oben geschrieben, S.D.G. Er hat jedes Werk, das er gemacht hat, will er Gott zur Verherrlichung machen. Vers 8 steht, der Beter sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen im Tempel, er wanderte und sprang umher und lobte Gott. Und das Volk sah ihn an und lobten Gott, weil er vor ihnen wandelte. Ja, da ist etwas durchgebrochen. Und so ist es auch, wenn geistlich durchgebrochen steht. Es entsteht grosse Freude. Jesus sagt in Lukas 15, dass wenn ein Mensch Buß tut, wenn ein Mensch umkehrt zum ewigen Leben, nicht nur zum zeitlichen, besseren Leben, sondern zum ewigen Leben, wenn die Ewigkeit neu anbricht in einem Menschen, durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, dann sieht Freude, das heisst, die Engel im Himmel stimmen ein und auf der Erde beim Volk Gottes gibt es einen grossen Jubel. Und das wünsche ich mir so sehr für die nächste Woche, dass wir das dürfen miterleben. Menschen brechen durch zum ewigen Leben. Sie erkennen ihre Verlorenheit, sie gestehen es ein, wir sind Bettler, wir sind blind, wir sind hilflos, wir haben keine Chance. Und ergreifen das neue Leben, das ihnen Jesus anbietet. Und alles, was wirklich mag, darum herum gesehen, das wollen wir Gott überlassen, in seinem souveränen Handeln. Eben, Petrus hat den Fokus nicht auf sich beruhen und sich als der grosse Star des Tages klofieren, sondern er hat gesagt, Leute, das war ein Moment Gottes, wo die Ewigkeit hat, mit einem Lichtstrahl in das Leben hineingegangen. Jetzt kehrt um. Jetzt kommt ihr alle, die da sind, zu diesem neuen Leben in Christus Jesus. Und er hat ihnen eine klare Predigt gehalten. In Vers 19 heißt, so tut nun Buße. Oder besser übersetzt, so kehrt um. Macht eine radikale Umkehr von 180 Grad, wo die Richtung wechselt, wo ihr zu Gott zurückkehrt und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Denn das ist unser Hauptproblem. Die Sünde. Trennung von Gott. Wo wir seit der Geburt da haben, wie der lahme Bettler. Wo wir nichts ändern können. Wir sind so geboren worden in dieser Zeit und stehen da. Und wenn sich nichts ändert, ist das Tragische, dann bleibt das in Ewigkeit so. Aber wenn wir umkehren, dann dürfen wir die Herrlichkeit Gottes erleben, das neue Leben. Und da wollen wir wirklich weiter beten, dass Gott in den nächsten Tagen wirklich auch die Kairos Gottes schenkt, die Gnadenmomente Gottes, wo die Menschen innerlich berührt sind, wo sie nicht irgendwie manipuliert werden oder gefühlsmässig unter Druck kommen, sondern aus einem echten Sehnen heraus wirklich ihnen dürfen sagen, Silber und Gold können wir euch nicht versprechen und geben. Aber im Namen Jesu steht auf, geht zurück zu Gott, kehrt um. Und nehmt das neue Leben, der Reichtum Gottes, die Heilung Gottes in Anspruch. Und er wird sich gnädiger zeigen. Ich möchte noch beten. Ja, wir staunen, Herr, wie du da gewirkt hast in Jerusalem. Und wir staunen auch, wie du weltweit immer wieder wirkst. Auch an den Orten, wo es ganz besonders schwierig ist, wo die Gemeinde verfolgt wird und der Druck ist, schenkst du extreme, schöne Aufbrüche, Erweckungszeiten, wo Menschen aus der Sehnsucht raus zu dir kommen und neues Leben bekommen. Und das wünschen wir auch für uns, für die Zeit, für die nächste Woche. Herr, dass du gnädig bist, dass du Menschen berufst, dass du Menschen ziehst, dass du Menschen erweckst, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie wirklich dürfen durchdringen, umkehren, vom Tod zum Leben, wo sie arme Bettler sind und nicht nur von den Almosen von der Welt leben, um irgendwie ein bisschen über die Runde zu kommen, sondern durchbrechen zum Reichtum Gottes und eine gesamtheitliche Erneuerung vom Tod zum Leben dürfen erleben. Herr, ja, so schenkt du manche geistliche Totenauferstehung die nächsten Tage. Wir sind so auf dich angewiesen. Wir können es nicht von uns aus machen. Wir können es nicht irgendwie herbringen, sondern wir können nur Botschafter der Christi Stadt sein. Und das wollen wir und so segnen wir die Zeit. Amen.